dann ist für mich das schönste Gefühl, wenn ich merke, dass jemand wächst. Also wenn ich merke, dass jemand den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat und plötzlich unabhängiger wird, auch kritischer mir gegenüber zum Beispiel. Ne? Also Themen, die ich dann reinkippe, nicht mehr einfach umgesetzt werden, gesagt, ach super, ja, machen wir, lass mal überlegen, wie, sondern so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Gib mir mal einen Tag Zeit, ich mache mir mal Gedanken, vielleicht habe ich noch einen anderen Aspekt. Dann denke ich immer, boah, cool, das ist, finde ich, ist für mich wirklich das Schönste, ne? Wenn ich merke, dass ich unterstützen konnte.
Ja, wenn sich so eine Mündigkeit auch einstellt. Ne?
Ja, ganz toll, ganz toll. Also ich arbeite so gerne auch mit jungen Leuten zusammen. Da steckt ein unglaubliches Potenzial drin. Und ich bin so eine Kümmertante sowieso. Also ich bereite gerne Wege und das ist natürlich ganz toll, wenn man dann auch im Job die Möglichkeit dazu hat.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die als Head of People and Culture beim Cloud Provider Adacor nicht nur Führungskraft ist, sondern die als Expertin für neues Arbeiten ihre Kompetenzen auch an ganz vielen anderen Stellen einbringt. Zum Beispiel als Mitglied in verschiedenen Advisory Boards, als Kuratoriumsmitglied bei der Water is Right Foundation, in Interviews, Gott sei Dank auch in Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass sie es hierher geschafft hat und sage ganz herzlich willkommen, Kiki Radicke.
Christian, ich danke dir sehr für die Einladung, freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja. Kiki, wir haben uns gerade schon warm geplaudert und ich habe einmal mehr bereut, dass ich nicht ganz zu Beginn den Aufnahme-Button gedrückt habe. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, um dich den Leuten da draußen noch vorzustellen und zu sagen, warum ich dich auch eingeladen habe. Wir haben uns über LinkedIn gefunden und wenn ich auf dein LinkedIn-Profil schaue, dann bin ich super beeindruckt davon, wie viel Engagement du über deine Führungsrolle hinaus an den Tag legst und dass du da auch wirklich was bewegst. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass du in 2024 Preisträgerin des Female HR Excellence Award warst. Und bevor du jetzt mal selber erzählst, was du da eigentlich alles machst, auf wie vielen Baustellen du unterwegs bist, was du alles tust, gibt es in deinem Leben sowas wie ruhige Minuten oder sowas wie Langeweile?
Also da muss ich leider sagen, dass es davon zu wenige gibt. Also ich bin schon sehr busy und sehr beschäftigt, aber das sind tatsächlich alles Dinge, die ich wahnsinnig gerne mache, wo ich das Gefühl habe, dass ich etwas bewegen kann, dass ich für Menschen auch etwas bewegen kann. Auf der sozialen Schiene, aber eben auch auf der Jobschiene. Und das ist für mich so ein totaler Treiber. Ich vermisse die Langeweile nicht, aber ich suche mir die schon auch sehr bewusst. Das ist mir schon klar, dass ich das zwischendurch auch mal forcieren muss, mich rauszuziehen und wirklich mal zu sagen, so, jetzt setze dich einfach mal hin, nimmst dir mal ein Buch oder starrst mal in die Luft.
Und das gelingt dir, in die Luft zu starren?
Ja, so ein bisschen à la Pippi Langstrumpf versuche ich das zwischendurch mal, ja.
Sehr schön. Okay, also eine Getriebene im positiven Sinn. Und das führt mich tatsächlich zur eigentlichen Einstiegsfrage, nämlich was oder wer hat dich denn eigentlich in die Position geführt, in der du aktuell bist? Was ist es denn, was da auch so treibt?
Ja,
und wie du da hingekommen bist?
Wie ich da hingekommen bin? Ja, ich habe so ein bisschen bunten Lebenslauf. Ich komme eigentlich aus der Film- und Fernsehecke und habe ganz lange für Agenturen gearbeitet und mit meinem ersten Mann zusammen Filmausstattungsfirma gehabt. Also wir haben ganze Film- und Fernsehprojekte gemacht. Und habe ursprünglich mal Kommunikationswissenschaft studiert und bin dann vor gut 15 Jahren von der Geschäftsführung der Adacor angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, das Marketing aufzubauen. Damals war ich die 15. Mitarbeiterin, also es war eine ganz kleine Bude. Ja, den Job habe ich angetreten und habe das Marketing aufgebaut, den Brand aufgebaut, die Kommunikationsstrategien aufgebaut. Und wie das in so einem kleinen Unternehmen ist, was dann wächst, da landen, gerade wenn das so ein hochspezialisiertes Unternehmen ist, dann landen all die Aufgaben, die nicht mehr IT sind, dann auch ganz gerne auf dem Marketingtisch. Und so war das bei mir natürlich auch. Jetzt bin ich aber auch eine Person, die gerne neue Themen erarbeitet, die sich gerne irgendwo reinfuchst und Dinge weitertreibt. Das heißt, das war bei mir also auch richtig angesiedelt und habe dann angefangen, diese Personalthemen mit aufzubauen, Recruiting zu machen, Feel-Good-Management. Das Thema Nachhaltigkeit liegt auch schon seit, ich glaube, inzwischen 12, 13 Jahren bei mir auf dem Schreibtisch. Und so ist das irgendwann entstanden, dass ich, als wir so 50 Leute groß waren, gesagt habe, wir brauchen jetzt mehr Strukturen für das Personalthema. Ich möchte das irgendwie auch besser auf coole Füße stellen, so wie es Marketing auch. Und bin dann gewechselt und habe dann den ganzen Personalbereich aufgebaut und ein Team aufgebaut und verantworte das eben jetzt mit einem relativ breiten Scope. Und ja, das war so mein Weg in der ADACOR.
Tatsächlich getrieben in aller Kürze dein Weg in ADACOR. Es waren schon ganz viele Anknüpfungspunkte drin, aber du hast erwähnt ganz am Anfang, du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus Film und Fernsehen und bist dann angesprochen worden, bist in die IT-Branche gewechselt. Was hat dich denn da gereizt? War es die Branche, also war es IT oder war es die Möglichkeit, ein Marketing aufzubauen oder was war der Punkt, der dich gereizt hat, dort in Führung zu gehen?
Also es waren, glaube ich, ganz mehrere Sachen. Also einmal der Reiz der Veränderung. Also jetzt ist die Fernsehbranche eine sehr männerdominierte Branche und auch ein hartes Pflaster. Also ich hatte auch einfach Lust, mich mal zu verändern und zu wechseln. Es war definitiv ein Thema in der Bewerbungsphase, also als wir die Gespräche geführt haben, dass ich gesagt habe, IT bin ich so gar nicht und ich weiß auch nicht, ob ich IT-affin bin, also ob ich da irgendwie eintauche. Ich war nie eine Gamerin, ich habe nie irgendwie großartig am PC Sachen gemacht, die über den Standard hinausgingen. Von daher, das Cloud-Business habe ich damals überhaupt noch gar nicht verstanden. Und da ist aber großes Vertrauen in mich gesetzt worden. Und ich glaube, der größte Anteil, den ich eben damals mitgebracht habe, war meine Kreativität. Also diese Fähigkeit, Dinge aus dem Nichts aufzubauen und voranzutreiben und auch zu strukturieren. Ich bin eine sehr strukturierte Person. So hat sich das ergeben. Also es war eine Chance auf beiden Seiten. Ich habe gesagt, ich gehe den Weg mit euch. Und ADACOR hat gesagt, Mensch, wir glauben dir auf jeden Fall, dass du in der Lage bist, dich da reinzuarbeiten und unser Business zu verstehen, um es eben auch nach außen präsentieren zu können. Und das hat am Ende sehr gut geklappt.
Ich frage jetzt mal, also ich bediene ein Klischee. Ne? Mhm. Ich kenne viele Frauen, die, wenn sie vor einer neuen Aufgabe stehen, wo sie das Gefühl haben, wie du es beschrieben hast, ich bin jetzt nicht so IT-affin, ich bin in dem Thema nicht so sattelfest, die vielleicht eher einen Rückzieher machen würden. Oder die zumindest starke Zweifel haben. Wie war das bei dir, die emotionale Lage, als du dieses neue Feld betreten hast?
Also ich werde jetzt ein bisschen persönlich. Es war auch noch eine private Situation, in der ich gesteckt habe, nämlich in einer Scheidung. Und ich hatte mit meinem ersten Mann eben die Firma zusammen. Also es war für mich sowieso, es stand an, mich zu verändern. Da ging kein Weg daran vorbei. Von daher war das sowieso für mich klar, dass ich irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser springen werde, dass ich irgendwie mich ausprobieren muss, dass ich mich neu beweisen muss. Und da natürlich auch so ein bisschen Druck hinter war, das auch hinzubekommen. Ich habe einen Wahnsinnszuspruch bekommen, eben auch von der Geschäftsführung damals, von der ADACOR. Wir kannten uns vorher schon so ein bisschen und auch zu sagen, wir haben da totales Vertrauen und wir brauchen jemanden, der auch diese Kreativität mitbringt und auch bereit ist, so ein bisschen in so einem kleinen Unternehmen wie unserem auch mal mit anzupacken und nicht zu sagen, okay, aber das ist jetzt hier meine abgegrenzte Aufgabe, dafür bin ich eingestellt worden und rechts und links, da habe ich ja nichts mit zu tun, sondern dass eben auch ganz klar war, wir entwickeln das gemeinsam weiter und die ADACOR möchte wachsen und ich kann Teil davon sein, dieses Unternehmen auch zu entwickeln. Und das war natürlich eine total tolle Herausforderung und Möglichkeit. Mhm. Und dann bin ich das angetreten, aber natürlich auch schon mit Aufregung und auch schon, ja nicht mit Zweifeln, aber ich habe schon Gas gegeben, ne, weil ich es mir und allen beweisen wollte, ja.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, dir ist großes Vertrauen entgegengebracht worden. Und das macht mir nochmal deutlich, das ist ja auch in dem Podcast schon oft deutlich geworden, dass das ja auch was ist, was Führungsleute wirklich für andere tun können, in anderen etwas sehen und darauf vertrauen, dass die ihr Potenzial abrufen. Also bei dir hat es ja funktioniert, dir hat es auch gut getan. Genau, ja. Wie machst du das heute in deiner Führungsrolle? Welche Bedeutung hat es da für dich, Potenziale zu erschnuppern bei den anderen?
Ich habe überhaupt keine Lust auf Mikromanagement und ich möchte sehr gerne, auf wenn möglich, auf Augenhöhe arbeiten mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und für mich ist dieses, also wenn ich mich unentbehrlich mache in meinem Team, dass die mich nicht mehr brauchen und Expertinnen für Themen werden und ich nachfragen muss, mal, wie lösen wir das dann am besten? Dann finde ich, habe ich eine Situation geschaffen, die ideal ist im Team, sodass ich diejenige bin, die das Team steuern kann, führen kann, die eine Vision aufmachen kann, auch eine Wegbereiterin ist und Unterstützerin, aber dass die Expertise für die einzelnen Fachthemen jetzt nicht mehr alle bei mir liegen müssen. Also ich finde, das ist immer so, wenn man das als Führungskraft denkt, dass man das tun muss oder wenn man das von Führungskräften erwartet, dann erwartet man eine eierlegende Wollmilchsau und dann ist auch keine Zeit mehr für Führungsaufgaben da, sondern dann ist, dass man so operativ selbst so eingespannt, wenn ich für bestimmte Fachthemen die einzige Expertin im Team bin, dann habe ich nicht genug Zeit, mich um meine Leute zu kümmern und zu gucken, dass sie in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln und dass sie auch in der Lage sind, mehr Verantwortung zu übernehmen und dann auch wachsen zu können.
Verstehe ich dich richtig? Dieses Potenziale von anderen sehen, und da zur Ermöglicherin werden, ist für dich auch wirklich ganz konkret eine Zeitfrage.
Ja.
Eine Zeit, die du dir nehmen oder die du dir schaffen musst.
Definitiv. Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage, weil ich höre ganz oft im Kontext von den Möglichkeiten von Vereinbarkeit, das ist ja dieses, ist ein großes Thema, was sehr wichtig für mich ist und wo ich ganz viel versuche, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und ich höre ganz oft, naja gut, aber Führungsaufgaben kann man halt nicht in halbtags machen. Also ne, wenn dann die Frauen, die können ja zurückkommen aus dem Job, aber wenn die dann halt eine Vollzeitstelle nicht antreten können, dann kann man eben nicht zurückkommen in die Führungsposition. Weil ich immer denke, nenn mir doch mal bitte eine, zeig mir eine Führungskraft, die 100% ihrer Zeit führt. Alle Führungskräfte sind operativ eingespannt. Also von daher ist per se auch jede Führungskraft eine Halbtagsführungskraft, weil sie die andere Zeit operativ arbeitet. Aber natürlich ist es trotzdem total wichtig, sich auch diese Zeit zu nehmen und Zeit für diese Führungsaufgaben zu haben und sich auch Gedanken zu machen, wie möchte ich führen und auch so ein bisschen hinzugucken. Ich kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also ich muss ja auch sehen, wen kann ich wie abholen, wer hat welches Potenzial, welches Erwartungsmanagement muss ich machen, welche Art von Kommunikation kommt an. Also entweder bin ich richtig, richtig gut darin und mache das aus dem Bauch raus, weil ich jemand bin, der vielleicht Menschen gut lesen kann. Ansonsten ist das was man sich auch auf jeden Fall erarbeiten muss, ne, dass es funktioniert.
Hast du sozusagen das Talent und machst es einfach? Oder wie sehr arbeitest du auch dran, um dir diese Fähigkeiten vielleicht weiter auszubauen? Wie ist das bei dir?
Zwei Sachen. Kann ich Leute ganz gut lesen. Das heißt, das hilft mir, dass ich ein gutes Gefühl relativ schnell dafür habe, was jemand braucht und wie ich eine Person abholen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite langweile ich mich sehr schnell und habe nicht so viel Lust, jetzt die nächsten 10 Jahre dasselbe zu machen. Das heißt, es ist ein großer persönlicher Wunsch von mir, auch Menschen in meinem Team zu befähigen, Verantwortung für Themen zu übernehmen, damit ich frei bin, um die Dinge noch mehr weiterzuentwickeln, also noch mehr Innovationen voranzutreiben und noch mehr Themen, die wichtig fürs Unternehmen sind, auch anfangen zu können. Und diese Kombination führt natürlich dazu, dass ich einerseits ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wer möchte und wer kann, aber auch bereit bin, Themen abzugeben und Verantwortung zu übertragen. Und diese Kombination funktioniert für mich ganz gut.
Hast du eine Fantasie, warum das vielen so schwerfällt? Also du hast gesagt, dein Treiber ist, du möchtest dir Raum schaffen, um Innovationen weiter vorantreiben zu können. Aber ganz viele Führungskräfte tun sich total schwer damit, Themen abzugeben. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Ich glaube, wir haben immer noch eine sehr veraltete Idee von Führung. Das hat ganz viel mit Macht zu tun, das hat was mit Status zu tun, welche Position ich ja auch hierarchisch habe und was ich denke, was da dran hängt, dass ich vielleicht auch mich selbst nur erhöhen kann, indem ich mich eben über andere stelle und nicht indem ich mich neben andere stelle. Also bei der ADACOR leben wir das extrem, dass wir sagen, es geht darum, dieses Autonomy, Purpose und Mastery zu fördern bei den Leuten, dass sie in der Lage sind, Expertise aufzubauen, richtig gut in ihrem Job sind, um selbstwirksam zu sein, autonom arbeiten zu können, also auf der einen Seite über viele Informationen zu verfügen, auf der anderen Seite mit einem klaren Erwartungsmanagement auch zu wissen, was ist der Anspruch an mich, wo kann ich hin und was ist die Erwartung an mich und eben auch dann diese Wirksamkeit zu spüren. Und wir versuchen das nicht nur bei den Führungskräften zu platzieren, sondern auch bei der Mitarbeiterschaft, um zu sagen, das ist der Anspruch, den wir an euch haben. Aber das ist auch das, was ihr von uns bekommt. Also fordert es auch ein. So dass wir versuchen, dass es gar nicht erst aufkommen kann, dass wir Führung definieren über Druck, Macht, Mikromanagement oder Ähnliches, was dem so ganz entgegensprechen würde.
Also ein sehr klares Erwartungsmanagement. Dieser Gedanke von altes Bild von Führung, das Bedürfnis nach Kontrolle, ne, auch Status, den man gerne innehat. Ich spüre manchmal zwischen den Zeilen auch ein ganz, ganz großes Verantwortungsgefühl und deswegen die Schwierigkeit, was abzugeben und dahinter etwas, was gar nicht so oft benannt wird, aber einfach Angst. Mhm. Also tatsächlich die Angst, dass da etwas auf mich als Führungskraft zurückfällt, hinter dem ich nicht stehen kann, was vielleicht tatsächlich falsch ist. Ich bin auch viel im sozialen Bereich unterwegs, ja, was vielleicht wirklich richtig ein hohes Risiko für Menschen mit sich bringt, wo ich ganz sicher gehen möchte, dass es auf jeden Fall in meinem Sinne gestaltet ist. Also, dass Angst so eine große Blockade dabei ist, wenn es darum geht, etwas abzugeben. Und interessant ist, das höre ich ja bei dir gar nicht, sondern ich höre so ein ganz starkes auch Pull, also so ein attraktives Bild, wo man hingezogen wird. Zieht dann Angst nicht mehr oder wie geht ihr damit um?
Ja, also wir sind ein wirklich sehr wertebasiertes Unternehmen. Also Themen, die bei uns aufkommen würden, wo jemand sagt, ich stehe da nicht hinter, da hoffe ich, dass die gar nicht erst entstehen und dass wir vorher geschafft haben, genug Raum zu geben, um darüber zu sprechen, wenn jemand sagt, ich kann das nicht mitgehen oder ich habe hier das Gefühl, wir kommunizieren da was nach außen, dass wir nach innen nicht leben. Also, dass wir wirklich eine Feedback-Kultur haben, wo das auch gesagt und mitgegeben werden kann, sodass solche Sachen nicht im Raum stehen. Was ich super wichtig finde, und das ist immer so in Gesprächen mit jungen Menschen, die dann eine Führungsposition übernehmen zum ersten Mal, das ist ja immer noch die Idee davon, Karriere läuft über Führungspositionen. Mhm. Wir versuchen da ganz aktiv gegenzuarbeiten, zu sagen, du kannst bei uns eine ExpertInnen-Karriere machen oder eine Führungskarriere. Und die sind, laufen parallel nebeneinander. Und du kannst durchaus als Experte oder Expertin auch mehr verdienen als deine Führungskraft. Mhm. Je nachdem, ne, wenn das eine juniorige Führungskraft ist, das ist ja ganz oft in diesem Standardsystem gar nicht so möglich und vorgesehen. Aber was ja passiert ist, wenn die dann zur Führungskraft werden, oft ja aus dem eigenen Team heraus eben da reinwachsen, dann verlieren sie ja so ein bisschen dieses Team. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Wenn jemand plötzlich Teamleitung ist, natürlich spricht man nicht mehr so offen. Woran wir ganz intensiv arbeiten, ist diese Peergroups zu schaffen. Also diese Teamleitungs-Peergroups oder ne, Executive-Team-Peergroup. Also dass wir dann das versuchen aufzubauen, dass sie Teil des Teamleitungsteams werden und sich da connecten und da sich austauschen und man da ganz offen sein darf und Fallbesprechungen macht oder wir auch gucken, welche Stärken bringst du denn mit als Teamleitung? Welche haben wir denn noch hier in den Teamleitungs in der Runde? Und welche Stärken helfen mir denn bei bestimmten Situationen? Und wen kannst du denn aus deiner Peergroup ansprechen, wenn du zum Beispiel eine Situation hast mit jemandem aus deinem Team oder aus dem Bereich, wo du sagst, ich komme da irgendwie nicht so richtig zuran, ich kriege das mit der Kommunikation nicht hin, ich kriege die gut geführt. Dann mal zu sagen, ist denn jemand anders in unserer Truppe dabei, der das vielleicht gut kann, weil er eine Stärke dafür mitbringt oder sie und kann dich da unterstützen und mit dir üben oder mit dir ins Feedback gehen oder sowas. Und das, glaube ich, ist etwas, was natürlich viel Sicherheit bringt, dass ich mich austauschen kann, dass ich Fails und auch Gewinne irgendwie auch mitteilen kann und sagen kann, guck mal hier, das ist richtig super gelaufen, Erfolge feiern kann. Aber dass ich offen sprechen kann, sodass eben Angst nicht entstehen muss und ich im schlimmsten Fall Dinge unter den Teppich kehre, weil ich denke, um Gottes Willen, hoffentlich hat es keiner mitbekommen, ne? Und dann Druck im Team auslöse oder ausführe, dass die Dinge nicht rauskommen oder sowas.
Also das ist Wasser auf meinen Mühlen, was du erzählst, weil tatsächlich, wenn ich mit Führungskräften spreche, auch hier im Podcast war es oft schon ein Thema, dann ist diese Frage der Einsamkeit oder dieses Gefühl von Einsamkeit oft eins, was Führungskräfte beschäftigt. Ich bin dann plötzlich alleine. Umso mehr, wenn ich, wie du es gesagt hast, aus meinem Team heraus plötzlich in die Führungsrolle gehe und die irgendwie, ja, vielleicht sogar gefühlt rechts überholt habe. Und mein Hinweis gerade in Führungskräfteentwicklung ist immer, sucht euch euresgleichen, sucht euch eure Homebase. Natürlich ist euer Team, aber ihr braucht Leute, die eine ähnliche Verantwortung haben wie ihr, um mit denen abgleichen zu können, wie agiere ich, wo kann ich mir Unterstützung holen, wie reagieren die in vergleichbaren Situationen. Super wichtig, um Einsamkeit Herr zu werden und damit auch dieses Gefühl von Sicherheit zu erlangen, was ja dann Angst eindämmt.
Absolut, absolut, ja. Also wir unterstützen auch mit so ne, Input, den wir geben, aber eben auch solchen Fallbesprechungen und das super, sie auch sagen können, wo sie noch Input brauchen, Coaching dazu packen und sowas. So dass sie einfach als Team miteinander arbeiten. Feste Zeitslots dafür auch, dass man sagt, okay, ihr seid jetzt Teamleitung. Das heißt, ihr müsst euch jetzt Zeit nehmen für Leitungsaufgaben.
Da ist es wieder. Ja, das ist ja sehr gut.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Kiki, du hast gerade eben schon so ganz am Rande ein Stichwort erwähnt, was ich jetzt gerne aufgreifen würde, nämlich das Thema Vereinbarkeit. Du bist Expertin für Vereinbarkeit und du stehst in dem Zusammenhang auch ganz stark für das Thema neues Arbeiten, Vereinbarkeit als ein Teil von neuem Arbeiten. Welche Vision treibt dich da um und mit welchem Gefühl geht denn dieses Bild von neuem Arbeiten und von Vereinbarkeit für dich einher?
Also das Gefühl ist für mich, auf der einen Seite bin ich verärgert, weil wir immer noch über Themen sprechen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und auf der anderen Seite bin ich guten Mutes, dass wir, wenn wir in der Gesellschaft und in der Wirtschaft Vereinbarkeit von Karriere und Leben ermöglichen, gleichberechtigt ermöglichen, dass wir Innovationen heben können, dass wir wirtschaftlich stärker sein können. Also dass da ganz viel Potenzial drin steckt, was wir noch heben können, und bin, wie gesagt, guten Mutes. Also das ist ein bisschen ambivalent, was da in mir schlummert. Und meine Vision zur Vereinbarkeit ist tatsächlich, das ist so ein vielschichtiges Thema und auf so vielen Ebenen. Ich kann das gar nicht im Unternehmen alleine lösen, sondern es ist auch ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alte Rollenbilder aufbrechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Vereinbarkeit für Väter ermöglichen. Also dass dieses Thema Vereinbarkeit nur sich auf Familie fokussiert und damit irgendwie so ein Frauenthema ist, dass wir wegkommen davon und sagen, okay, wir haben Kinder, wir brauchen Kinder, diese Gesellschaft braucht Kinder, diese Wirtschaft braucht Kinder und Nachwuchs. Und da sind wir alle als Gesellschaft, als Unternehmen verantwortlich, dass wir Situationen schaffen, wo Menschen Lust haben, Familie zu gründen, wo der Staat unterstützen kann mit Bildung und Co. auch und Betreuung und wo Eltern in der Lage sind, eben ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten, auch wenn sie Familie gründen, dass sie einmal eine Familie gut finanzieren können, aber dass eben auch Zeit da ist für die eigene Karriere und dass das Themen sind, die wir an ganz vielen Stellen, das muss politisch angegangen werden, ich muss das mindsetmäßig angehen im Unternehmen, ich muss Möglichkeiten schaffen, ich muss aber auch in der Erziehung Dinge ändern, sodass wir starke Männer und starke Frauen großziehen, die sich einsetzen für ihre Familie, ihre Unabhängigkeit und sich gegenseitig unterstützen. Also von daher, das ist ein Thema, da ist noch ordentlich was zu tun, aber da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin.
Was tut ihr, was tust du in deinem Unternehmen dafür? Kannst du da ein paar Beispiele geben?
Ja, gerne. Also wir schreiben zum Beispiel alle Stellen in Teilzeit aus, weil wir sagen, das ist, auch auf allen Hierarchieebenen, das ist schon mal ein Door-Opener für ganz viele Menschen, denen 20 Stunden nicht reichen. Dieses entweder Vollzeit mit 40 oder Teilzeit mit 20, das ist ein Modell, das funktioniert für mich nicht. Dann unterstützen wir finanziell die Kinderbetreuung mit bis zu 300 Euro im Monat, um eben auch eine finanzielle Entlastung für die Familien hinzubekommen, dass eben Kinder haben etwas ist, was sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, lohnt und was einen nicht finanziell total irgendwie herausfordert. Wir haben ganz verschiedene Arbeitszeitmodelle eben für so eine Flexibilität und eben auch diese Karrieremöglichkeiten, dass eben auch jemand, der sagt, ich habe so viel Verantwortung zu Hause jetzt mit 2, 3 Kindern vielleicht, ich möchte nicht ein Team führen, aber ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte Karriere machen, dass eben auch eine fachliche Karriere bei uns funktioniert. Wir haben ein Karrieresystem, wo es nicht darum geht, dass nur wer 40 Stunden da ist, kann auch irgendwie den nächsten Karriereschritt machen, weil er oder sie am meisten da ist, sondern wir entwickeln uns in Qualitäten weiter, die wir für uns festgelegt haben. Und da kann ich in 20 oder 30 Stunden in der Woche vielleicht sogar tatsächlich mehr erreichen als jemand, der Vollzeit da ist. Also eben auch, um zu sagen, es hängt nicht an der Zeit, sondern an der Wirksamkeit, die ich im Unternehmen habe, an der Verantwortung, die ich im Unternehmen übernehme. Wir haben einen Elternzeitprozess, also wir begleiten Eltern vor, während und nach der Schwangerschaft, um auch den Kontakt zu halten, weil wir nicht dieses Gefühl haben wollen, dass jemand geht und es ist ja, fühlt sich das ja auch ganz oft wie eine Kündigung an. Mhm. Dann habe ich jetzt Kinder bekommen und dann wird mir alles weggenommen. Mhm. Ich habe keine Zugänge mehr, keine Informationen mehr und bin erstmal 1, 2 Jahre raus, sondern wir behalten Kontakt, wir involvieren, wir laden ein, auch zu Fachthemen und so, dass jemand, wenn er oder sie möchte, auch Teil des Unternehmens sein kann, mitbekommt, was so los ist. Mhm. Wir machen Rollenwechsel möglich, wenn auch da jemand sagt, ich habe vorher, ich sage jetzt mal, bei uns in der Bereitschaft gearbeitet. Das kann ich nicht mehr, wenn ich jetzt die Kinder habe oder wenn ich jetzt ein Kind bekomme. Ich möchte die Stelle wechseln und dann bereiten wir darauf vor. Also tatsächlich einfach Familie passieren darf. Wir haben Elternguides, Pflegeguides, um auch diese einerseits eine Awareness für diese Themen zu schaffen und andererseits eben auch betreuend zur Seite zu stehen. Wir haben Coaches, die nicht nur Jobthemen machen, sondern die allen Kollegen und Kolleginnen mit 10 Stunden im Jahr frei zur Verfügung stehen für Familienthemen, die sie auch mit der Familie nutzen können oder für ihre Kinder. Also Thema Suchtberatung ist jetzt auch was, was immer mehr passiert. Ne? Das erleben wir so in erweiterten Kreis. Das Spielsucht bei Kindern zum Beispiel.
Spielsucht
oder Mobbing.
Bei Kindern?
Ja, diese, genau, diese Online-Spielsucht.
Ah, okay.
Ja. Das ist was, was immer wilder wird auch, oder aber auch Mobbing in der Schule. Also da gibt's ja ganz viele Themen, die ich plötzlich als Eltern habe, wenn ich Schulkinder habe, und da eben auch zu unterstützen. Also nicht nur bei den Jobthemen Weiterentwicklung zu unterstützen, sondern eben auch bei den ganz privaten Themen, die herausfordern, um die Kollegen und Kolleginnen möglichst so zu entlasten und zu unterstützen, dass sie eben den Kopf dann auch frei haben für einen Job.
Wow. Wahnsinn. Also ich bin echt beeindruckt, ob dieser vielen Dinge und vielen kleinen Stellschrauben, an denen man schon etwas tun kann. Ich habe eine Frage, die vielleicht, weiß ich nicht, ob sie gemein ist. Du hast jetzt ganz oft gesagt, wir haben.
Mhm.
Wer ist wir ganz konkret? Also wer unterstützt bei solchen Suchtfragen? Habt ihr da SozialarbeiterInnen, die Beratung machen?
Genau, also wir haben Coaching-Teams, die einmal so Business-Coach-Sachen machen, aber eben auch so privates, ne, Personal-Coaching machen. Wir haben einen Coach, der speziell mit Jugendlichen und Kindern arbeiten kann. Und wir arbeiten mit Hey Care zusammen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein ganz tolles Tool und die bieten Möglichkeiten für pflegende Angehörige auch mit direkten Kontakten zu Sozialarbeitern, zu Psychologen, zu Pflegeberatung und aber auch ganz viele Webinare und Informationen rund um solche Themen. Also angefangen tatsächlich auch wie bei Hausaufgaben. Wie kriege ich das zu Hause gut geregelt? Mein Kind schläft nicht. Stillprobleme, ne? Also dann auch da Webinare, die anbieten, aber auch direkten Kontakt zu Hebammen in dem Fall zum Beispiel oder zu Pädagoginnen, die dann helfen können.
Mhm. Zweite Frage, die ich habe. Das, was du beschreibst, um die Vereinbarkeit immer stärker herstellen zu können, erfordert sehr, sehr viel Flexibilität. Und diese Flexibilität muss ja am Ende des Tages auch in den Teams gegeben sein. Also wenn jemand eine Rolle wechselt, ja, dann braucht es ja jemanden, der die Aufgaben, die diese Person bislang gemacht hat, irgendwie übernimmt. Die sind ja nicht plötzlich abgewickelt.
Ja.
Ich sag mal, meine Erfahrung in, nehmen wir mal Projektteams, und wir nehmen nur das ganz kleine Thema flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und im Büro anwesend sein, ist was, was echt zu Konflikten führt, weil es Leute gibt, die, wie es scheint, nicht greifbar sind, sondern die immer wieder im Homeoffice abtauchen. Also es ist teilweise super, super schwierig, einen gemeinsamen Termin überhaupt mal in Präsenz zu finden, weil alle darauf beharren, dass sie aber da Homeoffice-Tage haben, dass bestimmte Dinge nicht gehen, weil jeder nachvollziehbare Grenzen hat, auch im Sinne von Vereinbarkeit. Wie geht ihr damit um? Gibt es da keine Konflikte oder wieso sind die Leute bei euch so flexibel?
Also ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen und es ist natürlich immer so, dass du nie 100% der Leute abholst und total glücklich machst, ne? Sondern wir müssen ja alle Kompromisse machen, das Unternehmen ja auch. Ich spreche auch gar nicht so gerne von Flexibilität, ich spreche gerne von Elastizität, weil ich finde, wenn es ein elastisches System ist, dann wenn ich mich bewege, musst du dich mitbewegen. Bei flexibel kann ja sein, ich halte hier fest und du kannst flexibel an der anderen Seite ziehen.
Ja.
Also von daher dieses, ne, ein bisschen, wir bewegen uns gemeinsam in die eine oder andere Richtung. Und das muss eben auch abgestimmt sein. Aber es bedeutet eben auch, wenn du dich bewegen möchtest, muss dir klar sein, dass ich mich mit dir bewegen muss. Und umgekehrt genauso. Sodass das abgestimmt wird und auch klar gemacht wird, was die verschiedensten Bedürfnisse sind. Und das Unternehmen hat natürlich auch Bedürfnisse.
Mhm.
Rein von der Arbeitsorganisation haben wir eine 3-2-Regelung. Also ich würde mal sagen, im Schnitt sind so 2-2,5 Tage die Leute im Office. Und ansonsten im Homeoffice.
Mhm.
Natürlich haben wir uns auch dran gewöhnen müssen. Natürlich hatten wir auch Kollegen oder Kolleginnen, die Homeoffice dann auch schon mal so verstanden haben, dass sie da ganz viele andere Sachen auch noch regeln können und nicht 8 Stunden am Schreibtisch sitzen. Und da haben wir schon relativ früh mit angefangen mit Wochen- und Sprintplanung. Also wir arbeiten mit OKRs, also mit Quartalszielen und arbeiten dann mit Sprintplanung, also 1 oder 2 Wochen Planung, je nachdem, wie das Team das für sich festlegt. Und mit Dailies, das heißt, es wird sich morgens zusammengesetzt. Also einmal gibt es eine Planung, was steht an die Woche, wer arbeitet woran, welche Tickets sind angekommen, was ist vom Kunden gekommen, was wollen wir intern tun, Weiterentwicklung und Co., sodass auch quasi Aufgaben zugeteilt werden können und die Leute sagen, ich kümmere mich diese Woche da und da drum, aber das möchte ich auch erreichen. Und die Teamleitung und das Team die Möglichkeit haben, das eben auch einzuschätzen. Wenn jemand sagt, ich möchte das erreichen, ob das auch ein gutes Ziel ist oder ob das ein sehr unambitioniertes Ziel ist und das Team dann sagen kann, hör mal, ich glaube, das schaffst du noch ein bisschen mehr. Wie wäre es denn, wenn du das und das Thema noch mit übernimmst?
Mhm.
Und so natürlich einfach auch gegeben ist, dass alle im Team wissen, wer arbeitet denn eigentlich gerade woran, wie viel schaffen wir denn gemeinsam, was ist unser gemeinsames Ziel für Ende der Woche Und wir haben so Kernzeiten festgelegt für Meetings. Also wir machen keine Meetings, die an diesen Kita-Abholen-Bringzeiten sind. Also um 8 Uhr morgens gibt es bei uns keine festen Meetings, sondern die Team-Meetings starten frühestens um 9. Oder wenn das Team das früher schafft, dann aber nur, wenn es für alle funktioniert. Also wenn da jemand regelmäßig sagen muss, ja, aber dann komme ich eine Viertelstunde später ins Meeting, dann wird das ganze Meeting verlegt, dann geht das nicht. Mhm. Oder wenn jemand im Team ist, der nur, ich sage jetzt mal, 20 oder 30 Stunden arbeitet, dann kann man auch vielleicht ein Check-in am Nachmittag eben nicht um 16 Uhr machen. Dann macht man das um 14 Uhr, so dass es halt funktioniert. Also das erwarten wir schon auch von den Teams, dass sie da in der Lage sind, sich zu organisieren. Und wir versuchen eben über diese Arbeitsweisen viel Autonomie an die einzelnen Personen zu geben, sodass sie in der Lage sind, ihre Arbeitszeiten gut einzusortieren und zu planen. Aber genug, ich will es ja gar nicht Kontrollmechanismen nennen, aber genug Mechanismen und Events gibt, die dem Team ermöglichen, auch ein gutes Gefühl zu haben miteinander, zu sagen, alles klar, ich sehe dich, ich kann dich erreichen, ich weiß, woran du arbeitest, ich sehe das in den Tickets, die du bearbeitet hast, ich sehe das in deinen Dokumentationen und dass das eben nicht so ein, ja, wir arbeiten mal montags los, wird schon jeder irgendwas zu tun haben.
Ich höre dir sehr aufmerksam zu, weil das, was du beschreibst, das ist was, was mich seit vielen Jahren so im Hintergrund beschäftigt, als, ich sag mal, die Agilitätswelle so losrollte und ganz viele Teams plötzlich angefangen haben, mit Scrum zu arbeiten, war also genau auch diese Frage von, ich bleib nochmal bei dem Begriff der Flexibilität, ja, das war was, dieses Thema der Selbstorganisation ist ja auch ein Thema, die Autonomie, von der du gesprochen hast, alles Dinge, die ich sofort unterschreibe und gut finde und gleichzeitig habe ich immer unterschwellig das Gefühl gehabt, so selbstorganisiert und autonom unterwegs zu sein, erfordert aber eine unglaubliche, auch emotionale Reife von den Teams als Teams und dann aber auch von den einzelnen Menschen, die da drin sind. Ich muss wirklich meine Rolle super klar haben, um da auch in Distanz gehen zu können und Interessen, die ich in unterschiedlichen Rollen habe, vielleicht auch abwägen zu können.
Ja.
Das ist eine Herausforderung. Wie schlägt das bei euch aus?
Total. Also ich muss auch sagen, wir haben natürlich das, also der Reifegrad der ADACO hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Also ne, wir haben auch gelernt. Also wir sind gestartet ganz hart mit Scrum in unserem Development-Team und das auszuprobieren und zu gucken, welche Mehrwerte und Benefits können wir heben und haben dann aber festgestellt, dass wir das auch nicht eins zu eins aus Unternehmen gießen können, sondern haben dann auch geguckt, wie arbeiten die Teams, welche Aufgaben haben die. Ich kann das in meinem Team super machen, weil ich bin, also gerade in dem People-Team, wir sind ja ganz frei. Ne? Wir machen Recruiting, wir machen Feel-Good-Management, wir machen Veranstaltungen, wir machen Nachhaltigkeit, also viel quasi projekthaftes Arbeiten. Das heißt, wir können sehr genau überlegen, was wir wie machen und so auch so projekthaft organisieren. Bei der Verwaltung sieht das schon anders aus. Da sind einfach Doings, die kommen und fertig. Also die sind auch abzuarbeiten. Da kann ich nicht überlegen, habe ich diesen Monat Lust, den Lohn zu machen und wann möchte ich den denn machen, sondern das steht ganz fest bei den Operations-Teams. Die sind natürlich auch getrieben von den Kunden. Da kommen Anfragen von den Kunden rein. Das kann ich montags noch nicht wissen, was donnerstags reinkommt. Und ich muss auch donnerstag, kann ich erst die Priorität festlegen und dann mit dem Team sprechen und was zu tun. Also unser Learning dabei ist, dass wir brauchen viel Kommunikation. Also diese Dailies und Abstimmungen, die sind ganz wichtig, dass wir wir uns Zeit nehmen für diese verschiedenen Meetings und verschiedene Runden. Wir haben dann die Rolle der Technical Account Manager eingeführt von der ManagerInnen, die auch die Teams unterstützen, die quasi erstmal ein Filter sind und annehmen, was von außen kommt, was vom Kunden kommt, langfristige Projekte sinnvoll planen, sodass man auch sagen kann, Zusagen machen kann, sagen kann, okay, das arbeiten wir diese übernächste Woche ab. Lieber Kunde, das ist dann und dann fertig. Und das, was ad hoc reinkommt, priorisieren, besprechen, abpuffern für das Team, um dann quasi organisiert und strukturiert die Aufgaben nach hinten zu geben, sodass das Team dann auch in der Lage ist, die gut abzuarbeiten, ohne dass eine Hektik aufkommt oder eine totale Überforderung da ist. Ich meine, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Natürlich haben wir immer zu viel zu tun. Also ich kann auch 30 Leute mehr einstellen, dann wird es trotzdem so sein, weil dann werden wir mehr Projekte haben und natürlich ist immer viel zu tun. Und sicherlich haben wir alle immer wieder das Gefühl, es war ganz schön ambitioniert, was jetzt die Woche von uns erwartet wird. Aber dafür sprechen wir halt, ne? Und gucken, wie geht's euch damit und ist das machbar? Wo können wir es optimieren? Wo können wir es automatisieren? Also auch da ganz viel immer wieder hingucken, haben wir smarte Prozesse, können wir die verbessern, haben wir ätzende Kunden, wo man dann auch ganz klar sagen muss, Leute, ihr müsst mal mit den Kunden sprechen, da muss jetzt mal einer aus der Geschäftsführung hin, mal sagen, geht so nicht oder mal das Erwartungsmanagement mit dem Kunden vielleicht nochmal klären und dann sind wir wieder bei den Werten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass wir das auch nicht zulassen. Also wir haben uns auch schon von Kunden getrennt, wo wir festgestellt haben, dass das für unsere Jungs und Mädels untragbar ist, wie die Kommunikation vom Kunden aus zu uns geht, wo wir dann sagen, okay, das ist es dann aber nicht wert.
Das finde ich jetzt wirklich eine Ansage, ne? Weil das in meiner Welt auf einer in Anführungsstrichen strukturellen Ebene heißt, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass man arbeitsfähig ist. Ist ja immer eine Frage, wo fließt die Energie hin? Ja. Ne? Und wenn ich mich an einem Kundensystem abarbeite, was super schwierig ist, dann bleibt ja gar keine Energie und Kraft für die anderen. Also was ich verstanden habe, auch bei euch war es ein Lernweg. Und was euch hilft, sind tatsächlich zum einen, ich nenne es mal Spielregeln, ja, klare Absprachen und so Haltepunkte, an denen ihr Kommunikation organisiert und Austausch organisiert und dann offensichtlich tatsächlich auch die Schmerzpunkte benennt, wo es halt nicht super läuft.
Ja, genau, gut zusammengefasst, aber da natürlich auch immer, das funktioniert nicht immer 100%. Ja. Und das ist nicht für alle fein. Ne? Manche wünschen sich mehr Steuerung, manche haben das Gefühl, dass solche Events und Systeme kontrolliert werden, aber dann ist es auch so, haben wir eben auch festgestellt, wir haben dieses System, das funktioniert für uns gut, wir sind damit erfolgreich, das Unternehmen ist erfolgreich, wir sind auch extern immer wieder überprüft, dass unsere Kultur gut ist, die Menschen zufrieden sind, wir eine hohe Zustimmungsrate dazu bekommen. Das heißt, es scheint richtig zu sein, so wie wir es machen. Und das bedeutet aber ja nicht, dass jeder bei uns richtig dran ist. Also dass man dann eben auch sehen muss, wenn jemand so gar nicht damit klarkommt oder sagt, das funktioniert aber nicht für mich, weil der macht so und der macht so, dann sind wir vielleicht auch nicht der richtige Arbeitgeber für jemanden. Also auch das ist ja total wichtig zu sagen, wir suchen auch die Leute, die eben in der Lage sind, so mit uns zu arbeiten und die da Lust drauf haben und eher den Mehrwert sehen, dass sie sich nämlich weiterentwickeln können, dass sie teilhaben können an der Verbesserung des Unternehmens und dass sie nicht in Systemen stecken, die sie einfach ertragen und akzeptieren müssen, sondern dass sie die mitsteuern können und mitgestalten können. Mhm. Das kann ja auch nicht jeder und es möchte nicht jeder, aber für uns sind die Leute wichtig, die dazu bereit sind und den Mehrwert daran sehen.
Da höre ich jetzt auch wieder eine ganz große, tatsächlich Angstfreiheit. Also angesichts des Arbeitskräftemangels, der ja eigentlich überall inzwischen herrscht, gibt es ganz viele Unternehmen, die aus dem Mangel heraus auch an Menschen festhalten und in Arbeitsbeziehung mit Menschen bleiben, wo eigentlich beide Seiten spüren, es passt nicht. Mhm. Und diesen Punkt zu erwischen und zu sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, treffen wir nicht unsere gegenseitigen Erwartungen und sind auch nicht in der Lage, sie zu erfüllen und sich dann nicht zu verbiegen, sondern den eigenen Weg klar zu haben, also die eigenen Werte klar zu haben und sagen zu können, das ist aber unser Weg, der grundsätzlich für das Anliegen dieses Unternehmens passt und der richtige ist und den gehen wir weiter. Das finde ich ist auch eine große Stärke und braucht aber auch eine Selbstsicherheit, wenn man das vertreten möchte.
Ja, also auch das ist natürlich gelernt. Ne? Also auch da waren wir schon viel schlechter, als wir es jetzt sind und haben auch Menschen mitgezogen, die unglücklich bei uns waren, mit denen wir unglücklich waren. Also wo man dann auch sagen muss, das ist für beide Seiten nicht schön und die wären woanders viel besser aufgehoben und wären viel wirksamer und könnten viel glücklicher sein in ihrem Arbeitsleben. Mhm. Aber das ist für uns natürlich auch ein Learning gewesen und hat dann dazu geführt, dass wir im Recruiting anders agieren. Also dass wir versuchen wirklich mit strukturierten Gesprächen, mit Teaminterviews und auch mit Probetagen und Team kennenzulernen, dass wir versuchen, viele Punkte abzuhaken, in denen wir die Chance hatten, eine Person kennenzulernen. Auch für sie, für die Person zu matchen, passt das mit uns, dass sie möglichst viele Menschen aus dem Unternehmen kennenlernt und nicht nur die zwei Interviewer sozusagen oder Interviewerinnen auch zeigen konnte in Probeaufgaben, dass er oder sie das auch leisten kann, was er oder sie versprochen hat oder was sie uns vorstellen. Plus aber auch bei einem Mittagessen und einem Kaffee trinken, dann nochmal mit anderen Teams, einfach auch in einer entspannteren Situation sich zeigen konnte und wir sie kennenlernen konnten und auch Feedback dann von den anderen Kollegen einholen. So, das war nie eine Entscheidung von der Teamleitung, ob jemand eingestellt wird. Das ist immer eine Teamentscheidung. Mhm. Also wir würden nie jemanden einstellen, wo das Team ein Veto einlegt und sagt, wir sind uns nicht so sicher. Aber die Teamleitung sagt, boah, ich will den unbedingt haben oder ich will die unbedingt haben, total cool. Das passiert bei uns nicht. Die Fehler haben wir gemacht und haben daraus gelernt und wollen das nicht mehr und versuchen eben auch dann mit Retros und Co. nach allen Projekten und regelmäßig in den Teams auch das einzufangen, immer wieder abzuklopfen, funktioniert das? Wir sind in der Probezeit super eng aus dem People-Team an den Leuten dran. Also wir versuchen möglichst vorher keine Fehler zu machen, sondern die richtigen Leute auch am Ende nur einzustellen. Aber wir nutzen die Probezeit auch sehr, sehr intensiv, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich dahin zu entwickeln, wo wir sie brauchen und auch schnell Feedback zu geben, dass sie schnell verstehen, was funktioniert oder was funktioniert noch nicht. Das Team schnell verstehen kann, wo müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal eine andere Kommunikation machen, uns umstellen, sodass wir dann auch in diesen 6 Monaten schon auch erfolgreich sind und jemanden dann auch schlussendlich komplett boarden können.
Zum Thema Recruiting habe ich einen LinkedIn-Beitrag von dir gelesen. Und da hast du geschrieben, dass ihr auf der Suche nach MitarbeiterInnen auch immer auf diesen Punkt des Cultural Ads guckt. Also nicht auf den Cultural Fit, sondern auf den Cultural Ad. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Das heißt, ihr sucht ganz gezielt nach Leuten, die die Qualität des Teams ergänzen. Also die im Zweifelsfall auch irgendwie anders sind. Also das abzuwägen, sozusagen die Reibung, die aus der Andersartigkeit entsteht, und auf der anderen Seite aber die Passung auf die Erwartung, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen sind nicht beleidigt, wenn ich das jetzt so sage, aber wir sind halt ein IT-Unternehmen. Also anders können wir. Ne, das ist das ist wirklich ganz, ganz liebevoll gemeint, dass wir sehr unterschiedliche Charaktere bei uns vereinen und die einen wahnsinnigen Mehrwert ins Unternehmen bringen. Und das können wir, das machen wir seit 23 Jahren, gehen wir mit Menschen um, die vielleicht an einer anderen Stelle in so einem klassischen Unternehmen sich schwer tun würden, die aber bei uns den Weg zu uns gefunden haben und wo unsere Teams eben auch den Weg finden, mit ihnen umzugehen und sie zu integrieren. Und da haben wir eben auch in diesen ganzen Jahren gelernt, wie wichtig das ist, dass jemand eine andere Perspektive reinbringt, dass wir nicht so Teams schaffen, wo alle ähnlich sind und sich gegenseitig nur bestätigen, sondern wo wir Leute auch haben, die so ein bisschen Karacho reinbringen vielleicht. Das ist sowas, was wir versuchen im Recruiting zu finden und auch in den Gesprächen so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und die Kollegin, die vor allen Dingen maßgeblich das Recruiting verantwortet, die hat ein unglaubliches Gespür für Menschen. Das ist wirklich ganz toll. Und die fühlt das, ne? Also die sieht das, die kann das gut einschätzen, relativ schnell und macht den Teams auch Vorschläge. Sagt, hör mal, ich glaube, da ist eine gute Ergänzung oder die ist eine gute Ergänzung für euch. Die bringt das und das mit rein, das fehlt euch noch so ein bisschen. Und da herrscht auch großes Vertrauen der Teams in uns als Recruiting-PartnerInnen, wie wir ja sind als People-Team, sodass sie auch großes Vertrauen haben, dass wir einerseits die richtigen Leute draußen finden, aber andererseits eben auch gute Empfehlungen geben und ein gutes Gefühl haben für ihre Teams.
Und am Ende entscheidet ja auch das Team, hast du gesagt.
Genau, am Ende entscheidet das Team, genau.
Im Vorgespräch hast du gesagt, ihr habt bei euch im Unternehmen sehr, sehr viele junge Mitarbeiterinnen. Deswegen ist dieses Anderskönnen, ist das vielleicht eine Generationenfrage?
Dass die Älteren das könnten oder dass es einfach jetzt so...
Nee, dass die Jüngeren das können. Also, dass die Jüngeren das besser aushalten können und die oder vielleicht auch, dass es die Älteren können,
also
keine Ahnung.
Also es ist auf jeden Fall so, dass wir auch, weil wir generationsgemischt sind und da so viele andere Lebensrealitäten zusammenkommen, dass es eben sowieso auch nötig ist, sich zu erklären und ein Verständnis dafür zu entwickeln und dass jemand, der jung im Team ist, eben erlebt, dass eine Mutter oder ein Familienvater ganz andere Bedürfnisse hat und dass mal eben schnell reagieren vielleicht jetzt auch nicht funktioniert nach 16 Uhr, ne? Weil dann eben Kinderzeit ist zum Beispiel oder die älteren Kollegen eben auch akzeptieren, dass Kommunikation eher nicht am Telefon funktioniert, sondern asynchron über Chats und Co. geht. Wir haben da vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir bei uns auch so festgestellt, weil wir eben viele so von der jüngeren Generation dann geholt haben, dass an der einen oder anderen Stelle wir so ein bisschen so ein Erwartungsmanagement-Thema hatten und ein Kommunikationsthema und sind dann so ein bisschen in die Recherche gegangen und haben uns wissenschaftliche Arbeiten angeguckt und Co. und Studien und haben einen Gen-Z-Guide erstellt für unsere Führungskräfte. Für die Führungskräfte, aber auch für die Gen Z sozusagen, ne, zu sagen, guck mal, findet ihr euch hier wieder? Also was sind Kommunikationswege, die für euch wichtig sind? Welche Art von Feedback braucht ihr? Was hättet ihr gerne? Also ohne das jetzt über einen Kamm zu scheren zu wollen. Und haben dann eben quasi mit den älteren Kollegen und den jüngeren Kolleginnen das erarbeitet, um zu sagen, guck mal, hilft euch das? So ein bisschen im Verständnis. Was sind denn Signale, wenn eine junge Kollegin sich zurückzieht, also ne, oder unzufrieden ist? Wie entdecke ich das als ältere Führungskraft? Oder welches Verständnis kann ich auch bei den jüngeren Kollegen wecken für die andere gelernte Art der Arbeit von uns? Zähle ich mich auch schon zu älteren Kolleginnen. Und das war auch ein schönes Projekt und es hat auf jeden Fall geholfen, auch nochmal so eine Offenheit füreinander zu generieren.
Ich finde es spannend, weil das, was du beschreibst, also so ein Gen Z Guide, das ist ja, um den emotionalen Umgang mit der Andersartigkeit einer anderen Generation zu ermöglichen, ist es nicht, wenn ich es richtig verstehe, auf so eine ganz gefühlige Ebene gegangen, ne? Oh, wie geht's mir damit und wie geht's dir damit, sondern ihr habt Kopfarbeit gemacht, ihr habt Studien befragt, ihr habt aufgeschrieben, was Studien in Erfahrung gebracht haben und quasi eine Handreichung, hätte man vielleicht früher gesagt.
Ein Handout, genau.
Ein Handout erstellt, ja, und das mitgegeben. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, weil man könnte ja auch auf die Idee kommen, zu sagen, ja, wenn es da Konflikte zwischen den Generationen gibt, dann brauchst du ganz viel Coaching und ganz viel persönliche Begleitung. Ist sicherlich nicht falsch, ne, und tut auch gut, aber diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, warte mal, wenn ich mich auch emotional in den Griff kriegen muss, dann heißt das vielleicht an manchen Stellen auch erstmal Dinge, die ich erlebe, mit einer anderen Bewertung auszuprobieren. Und dafür hilft es, wenn ich
genau.
was weiß.
Ja, genau. Genau.
Die anderen. Wirklich? Und wenn ich mir was raufgeschafft habe.
Es sind auch Beispiele drin, dieses, was ist eine gute Kommunikation und was ist eine keine gute Kommunikation, ne? Oder auch so ein bisschen, sollte nicht so ein reines, hier schlau dich mal auf, sondern eben, wie kannst du mit den Situationen umgehen und warum ist es anders? Also warum ist es, weiß nicht, wenn du einen Hörer in die Hand nimmst und mal sagst, mal, können wir mal eben da und darüber sprechen, dass das für die jungen Generation eher ungewöhnlich ist, weil sie das gar nicht mehr leben und gar nicht mehr machen, sondern dass du dann mehr Sicherheit geben kannst und mehr Wohlgefühl im Arbeiten mit jemandem, der jünger ist, wenn du ihn anschreibst und wenn die Person die Möglichkeit hat, in Ruhe nochmal nachzudenken und dann halt irgendwie auch schriftlich zu antworten und dass Emojis nicht respektlos sind, sondern dass die eine Möglichkeit sind, ein Feeling mitzugeben, dass man es locker meint, dass man einen Witz gemacht hat oder dass das Thema vielleicht nicht ganz so ernst ist oder besonders ernst. Wie auch immer. Also, dass das so ein Verständnis dafür schaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch sozusagen Best Practice mitgeben. Wie kann ich es denn gut machen?
Ich würde gern nochmal zum Schluss unseres Gesprächs etwas persönlicher werden und habe dafür meine drei gefühligen Fragen, die ich allen meinen Gästinnen stelle und jetzt ganz spezifisch auf deine Führungsgefühle zu sprechen kommen. Die erste Frage ist nämlich immer, was würdest du denn sagen, gerade so vor dem Hintergrund all dessen, was du auch geschildert hast, was du ja mit aufgebaut hast, wo du dich in der Gestaltung mit ausgetobt hast, was war denn mit Blick auf diese langen Jahre auch bei Adacor so dein angenehmstes Führungsgefühl?
Wenn ich merke, dass jemand wächst, wenn ich merke, dass jemand den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat und plötzlich unabhängiger wird, auch kritischer mir gegenüber zum Beispiel. Ne? Also ich Themen, die ich dann reinkippe, nicht mehr einfach umgesetzt werden, gesagt, ach super, ja, machen wir, lass mal überlegen, wie, sondern so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so cool ist, Kiki. Ich weiß, gib mir mal einen Tag Zeit, ich mache mir mal Gedanken, vielleicht habe ich noch einen anderen Aspekt. Dann denke ich immer, cool. Das ist, finde ich, ist für mich wirklich das Schönste, ne? Wenn ich merke, dass ich unterstützen konnte.
Ja, wenn sich so eine Mündigkeit auch einstellt, ne?
Ja, ganz toll, ganz toll. Also ich arbeite gerne auch mit jungen Leuten zusammen, weil das natürlich, da steckt ein unglaubliches Potenzial drin und es so ein bisschen, ich bin so eine Kümmertante sowieso. Ich bereite gerne Wege und das ist natürlich ganz toll, wenn man dann auch im Job die Möglichkeit dazu hat.
Zweite Frage ist die sozusagen das Gegenteil. Was war denn dein bislang unangenehmstes Führungsgefühl?
Das Schlimmste ist, wenn mich jemand auflaufen lässt, weil ich das, also alles, was mit Fairness zu tun hat, also wenn etwas unfair ist. Also ich bin total fein damit, wenn ich Mist gebaut habe, dann habe ich Mist gebaut. Also dann stehe ich dazu, dann kann man mir da auch was zu sagen und dann drehe ich das wieder gerade. Aber dieses, wenn es unfair wird, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, aber ich hatte das in der Film- und Fernsehecke, war ganz viel so, weil es einfach hart war. Und wenn irgendwas nicht optimal gelaufen ist, da steckte unfassbar viel Geld dahinter immer. Da musste immer ein Schuldiger gesucht werden. Und wenn man dann so, ne, das kleinste Glied in der Kette, wir waren ja quasi Lieferant dann für die Großproduktionsfirmen, dann wirst du einfach unfair in den Pranger gestellt. Und das ist sowas, das geht für mich nicht. Und so könnte ich auch nicht führen. Also das, ne, wenn irgendwas ist, machen das gemeinsam. Wir machen das als Team, wir sind erfolgreich als Team und wir machen auch Fehler als Team. Und dann überlegen wir uns als Team, wie wir es wieder gerade ziehen können. Aber da wird nicht unfair einzelne Personen irgendwie belangt oder an die Wand gestellt, genau.
Letzte der drei Fragen. Was war dein wertvollstes Führungsgefühl?
Das totale Vertrauen, dass ich das Thema Personal zum Beispiel bei der Adacor aufbauen durfte. Bestand ja keine Expertise in der Adacor, auch nicht bei der Geschäftsführung. Aber dieses komplette Vertrauen, dass ich in der Lage bin, dass das laufen wird, dass ich das aufbauen werde, dass ich das mit Expertise aufbauen werde, mit Struktur, sodass das eine stabile Organisation ist und einfach dem entspricht, was wir als Organisation der Größe auch brauchten. Und wenn mir das begegnet, immer wieder am schönsten ist. Dieses Vertrauen und die Wertschätzung für meine Arbeit. Und das ist ja bei, ne, ich komme ja nicht mit Zahlen, ich kann nur Geld sparen. Also ich kann gucken, dass die Leute lange bleiben und wir deswegen weniger Recruiting-Kosten haben und sowas. Aber ich bin ja ein indirekter Bereich mit meinen Aufgaben. Und deshalb ist nicht so einfach, es ist nicht so leicht messbar, der Erfolg meiner Arbeit oder der Arbeit meines Teams. Aber dass das ein Verständnis im Unternehmen dafür da ist, welchen Mehrwert wir bringen und wie wir unterstützen, und dass das eben auch immer wieder gezeigt wird.
Mhm. Danke.
Ich danke dir.
Danke für diese Ausführungen. Du, also wir könnten wahrscheinlich noch ganz lange, aber wir machen mal einen Stopp, schreiben alle Informationen zu diesem Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt InteressentInnen.
Ja, genau, sehr gerne. Also ich stehe auch immer total gerne bereit für Gespräche oder wenn jemand sagt, immer so ein Elternzeitprozess, den haben wir noch nicht, schick uns doch mal dein Handout oder unter euren Gen-Send-Guide würde ich mir gerne angucken. Wir sind auch bei dem Thema Automatisierung, gerade im HR und KI im HR natürlich haben wir auch die Nase vorn. Also auch da, wenn das spannend ist für jemanden, ich habe eine ganz spannende Employee Lifecycle Map, wo man dann mal gucken kann, wo ist denn hier KI ganz spannend. Also sehr gerne einfach melden über LinkedIn, vernetzen.
Genau. Und ausdrücklicher Vernetzungsausruf. Wir schreiben diese Links in die Shownotes, da können alle die nochmal nachlesen. Die letzte Frage sozusagen als Checkout ist, was nimmst du dir mit aus unserem Gespräch? Nimmst du was mit aus unserem Gespräch?
Ja, ich fand es total schön, dass Führungsgefühle, also tatsächlich nicht nur über Strukturen und Organisation und Co., sondern auch darüber zu sprechen, was macht es denn auf der emotionalen Seite und wo hilft es uns tatsächlich auch dann eine Arbeitsorganisation oder auch eine Führungskultur, auch Emotionen zu wecken, die dann für die Mitarbeitenden und damit auch fürs Unternehmen positiv sind, weil das so oft kein Thema ist, ne? Sondern so oft sind es Zahlen, Daten, Fakten und welche Effekte erziele ich denn? Aber dann mal zu sagen, was bedeutet das denn auf der emotionalen Seite und wie komme ich denn dahin, dass ich ein positives Führungsgefühl habe und wecken kann im Unternehmen, im Team, sodass ich am Ende ein positives Gefühl im Unternehmen habe und damit natürlich alles das, was das Unternehmen besser macht, ne? Innovationskraft, Offenheit für Veränderung, Stärke und Durchhaltevermögen, Visionsfähigkeit, was eben alles nur kommt, wenn die Gefühle positiv sind.
Ja, danke, dass du damit auch nochmal deutlich machst, dass Führungsgefühle tatsächlich ein Punkt sind. Und ich habe dir zu danken, denn ich nehme mir auch was mit. Ich gucke auf meinen Zettel. Ich habe ganz viele Stichpunkte nebenbei gemacht, aber zwei Sachen, die dir vielleicht gar nicht aufgefallen sind im Sprechen, aber mir ist in unserem Gespräch nochmal deutlich geworden, das Thema war ja auch, wie komme ich zu einem bestimmten Mindset, dass wahrscheinlich auch Sprache dafür eine wichtige Rolle spielt. Und du hast zwei Begriffe benutzt, die mir gezeigt haben, dass sie einfach andere Begrifflichkeiten sind, aber helfen können, Dinge wirklich anders zu sehen. Du hast von Führungskräften als WegbereiterInnen gesprochen. Ganz viele Leute sprechen da zum Beispiel von Rahmensetzern, ne? Oder Wegweisern. Ich finde, dass Wegbereiterin tatsächlich nochmal eine andere Dimension aufmacht. Und ich glaube, dass diese kleine sprachliche Veränderung auch eine Menge machen kann. Und du hast in puncto Vereinbarkeit von Karriere und Leben gesprochen. Und nicht wie so viele von Karriere und Familie. So, also Familie ist eine Lebensentscheidung, ne? Aber Karriere und Leben. Und auch da wieder sprachlich eine ganz kleine Veränderung, die aber vom Mindset her wahrscheinlich eine Menge machen kann. Und wenn man da beharrlich dranbleibt und dann noch mehr Begriffe verschiebt, dann kann man, glaube ich, Bilder generieren, die uns helfen, in diese neue Welt und dieses neue Arbeiten aufzubrechen. Danke dafür, dass du das hier mitgegeben hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir, Kiki. Euch da draußen vielen herzlichen Dank fürs Dranbleiben. Wie gesagt, alle Infos, wenn ihr euch mit Kiki verlinken wollt, findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn euch das Gespräch gefallen hat, diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Sternchen da und abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann, Kiki, dir noch einen schönen Tag, euch da draußen auch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.